Gabi Fröhlich ist am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wer führt künftig unser Land? In wenigen Wochen werden wir eine neue Regierung haben und im Wahlkampf jetzt geht es immer wieder um die Frage, auch nach den Führungsqualitäten der Kandidaten für die Spitzenpositionen im Land. Christian Jäger ist Theologe und Coach im Bereich Unternehmen, Kliniken, Ärzte und aktuell auch für viele Politikerinnen und Politiker. Er hat durch seine Arbeit sehr viel mit den Chefetagen der Wirtschaft und Politik zu tun und er hat festgestellt, dass die Bibel uns ein hochaktuelles Bild von Jesus als Führungspersönlichkeit zeichnet. Er hat ein Büchlein darüber geschrieben mit dem Titel »Der Manager von Nazareth« und ich freue mich, dass wir Herrn Jäger dafür gewinnen konnten, mit uns gerade in dieser spannenden Phase von Wahlkampf und dann in den kommenden Monaten auch Regierungsbildung, erste Zeit der neuen Regierung, das Thema Menschenführung nach dem Vorbild Jesu genauer anzuschauen. Wir werden in drei Sendungen das Thema in drei Schritten betrachten. Einmal wird es gehen um Wertschätzung und Klarheit im Oktober, dann im November um Krisenbewältigung. Und heute beginnen wir mit dem Teil, der so buchstäblich naheliegend ist und von dem wir doch oft so weit entfernt sind, nämlich mit der Kunst, sich selber zu führen. Und ich begrüße hier bei mir im Studio bei Bonn Christian Jäger. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Einen guten Morgen. Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Und liebe Frau Fröhlich, ich freue mich, dass ich bei Ihnen bin.
Schön, dass Sie zu uns gekommen sind aus Recklinghausen, also doch eine schöne Anfahrt gehabt haben. Schön, dass Sie da sind. Wir wollen heute natürlich nicht nur auf die große Politik schauen. Fast jeder hat ja irgendwie und irgendwann in seinem Leben mal mit Menschenführung zu tun, sei es als Eltern oder auch im Ehrenamt oder so. Und wenn es um den Teil geht, den wir heute betrachten, nämlich die Kunst, sich selber zu führen, da sind wir ja alle mit befasst. Sie, Herr Jäger, haben sich aber tatsächlich auch mit der Politik beschäftigt. Sie sagen jetzt gerade in der Wahlkampfzeit, suchen auch Politiker auf den Rat als Coach von Ihnen. Was wollen die denn so von Ihnen wissen?
Zunächst einmal, wie Sie wirken. Also ob Sie authentisch, glaubwürdig und, wenn wir jetzt in unserem Thema sind, werteorientiert rüberkommen. Die meisten Hörerinnen und Hörer werden in den letzten Wochen Wahlplakate gesehen haben, vielleicht auch die Sendungen, die man ja ganz modern triell nennt. Und da drauf zu schauen, ein bisschen präziser eben mit der objektiven Sicht von außen und professionell geschärft, hilft zu sagen, an der Stelle kommst du stimmig rüber, so kannst du Menschen überzeugen, gewinnen und in anderen Bereichen überhaupt nicht. Also da denkt man, was sagt dieser Mensch, was ist das für eine Botschaft, die da vermittelt wird, und darum geht's in erster Linie.
Sie haben auch irgendwie Wahlkampfplakate analysiert?
Ja, für einen großen Verlag bei uns in der Gegend im Ruhrgebiet. Das war eine ganze Seite mit den aktuellen Bundestagskandidatinnen und Kandidaten von allen Parteien. Und wir haben das sehr markant gemacht. Also auf den Punkt, wenn man so im Auto unterwegs ist, ich eben in Bad Godesberg, da hängt tatsächlich an jeder Straßenecke ein ganzer Plakatbaum. Mhm. Und maximal 4 Sekunden hat man Zeit für den Blick auf ein Plakat, haben Wissenschaftler ermittelt. Und deshalb war mein Zugang, was sehe ich in 4 Sekunden? Also was spricht mich an? Ist da eine Botschaft zu erkennen? Oder ist das so etwas, was ich sofort wieder vergesse?
Ja, und mal an dem Beispiel, ich meine, manche, die bilden einfach das Konterfei ab, andere haben große Schriftzüge, dann gibt es irgendwelche Symbolbilder. Was spricht uns am meisten an?
Am meisten spricht uns an die Personen. Auch das ist jetzt in Deutschland relativ neu. Wir hatten damals immer sowas wie klare Wahllager und aus Amerika und anderen Staaten ist das rübergeschwappt, dass es um Personen geht. Deshalb auch die Duelle oder Trielle. Und je nachdem, wie die Person abgebildet ist, das bleibt am meisten hängen. Also schaut sie freundlich, ist das eine Attraktivität oder ganz blass, wenn Sie die Plakate der Grünen gesehen haben. Fast alle Kandidatinnen und Kandidaten waren selber grün im Gesicht. Das war eine neue Masche, die aus Berlin so deutschlandweit weitergegeben wurde. Das hat mich eher erinnert an den grünen Bogenschützen von Edgar Wallace oder diese Comicfigur Hulk, aber nicht an eine Person, der ich jetzt mein Vertrauen ausspreche. Mittlerweile, nicht nur, also ich gehe nicht davon aus, dass es nur meinetwegen war, haben die Grünen das verändert. Die ganz aktuellen Plakate mit Frau Baerbock zeigen sie so, wie sie ist. Also eine gewisse Natürlichkeit erwarte ich, trotz der gestellten Fotoszenarien und am besten einen Inhalt. Also wofür steht ein Mensch? Auch das ist gerade im Hinblick auf die Selbstführung ein ganz wichtiges Ausrufezeichen.
Mhm. Ja, wir könnten da sicher noch lange drüber reden, aber wir haben noch einiges vor hier in dieser Sendung. Sie haben über Ihre Arbeit als Führungskräftecoach auch viel mit Chefetagen zu tun. Was macht denn für Sie, Herr Jäger, eine echte Führungspersönlichkeit aus?
Das sind drei Kriterien. Zunächst einmal ist eine Führungspersönlichkeit reflektiert, und zwar im doppelten Sinn. Der erste Sinn: im Idealfall schaue ich abends in den Spiegel als Chef, als Manager, als Managerin und frage mich, wie so eine Gewissensüberprüfung, wie war mein Tag? Habe ich meine Ziele, meine Werte gut umsetzen können? Bin ich meinen Mitarbeitern, meinen Ansprüchen und deren Ansprüchen gerecht geworden? Der zweite Reflexionsansatz ist das Bild der anderen von mir. Also eine gute Führungskraft lebt nicht im einzelnen Kämmerlein oder auf irgendeinem Turm, wo keiner mehr hinkommt, sondern sucht sich ganz konkret Reflexionspartner. Wir sprechen da auch von Feedback, also ein kommunikatives Zurückfüttern, um den eigenen Status präsent zu haben. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium: Führungskräfte, die heute in der schwierigen Situation in unserer Gesellschaft agieren, brauchen eine klare Wertelinie. Die brauchen einen Wertekompass. Das war übrigens der Zugang, mein Zugang zu Jesus als dem Manager aus Nazareth, weil ich ihn für den wichtigsten Kompass in diesen Führungsfragen halte, der uns Orientierung gibt, der uns den Weg zeigt, wie wir adäquat führen können. Und das Dritte: eine Führungskraft hat Lust auf ihren Job, also Motivation in sich. Wir haben so viele Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ausgebrannt sind oder ausgebrannt wirken. Das ist für eine Führungskraft fatal. Der heilige Augustinus hat diesen wunderschönen Satz geprägt: in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das, würde ich sagen, ist ein tolles Leitwort für alle Führungspersonen.
Eine Führungsperson, mit der wir alles ja mal zu tun bekommen haben, sind die Lehrer an den Schulen. Und ich habe jetzt so versucht, diese Kriterien so mal auf so einen Lehrer, auf eine Lehrerin zu denken. Und da ist es ja, da sieht man diese Punkte ja. Ein Lehrer muss ein gutes Konzept haben, muss versuchen, das Ziel zu erreichen. Das ist ihm ja teilweise auch vorgegeben. Dann ist es wichtig, was denken die Schüler, wie sehen die Schüler einen, was reflektieren die. Eine klare Wertelinie ist auch wichtig. Wenn man da völlig ziellos ist, dann wirkt der Unterricht wahrscheinlich auch ein bisschen ziellos, ne? Und dann, wenn ein Lehrer völlig lustlos ist, dann macht kein Schüler mit. Das ist
genau so ist es. Und meine Frau ist Lehrerin, da kann ich wirklich auch mit Stolz sagen, sie hat es immer geschafft, die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Also manche Themen sind vorgegeben und auch echt langweilig wahrscheinlich, kenne ich noch aus meiner Zeit, aber ein Lehrer, der brennt, der kann andere mitnehmen. Der ist im guten Sinne des Wortes, und davon gibt es viel mehr, habe ich den Eindruck, als zu meiner Zeit, also viel mehr gute, auch gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die sind auch so eine Art Menschenfischer. Also die nehmen ihren pädagogischen Auftrag ernst und nicht nur die Vermittlung von Inhalten. Andererseits, wenn ich mit Führungspersonen arbeite, gebe ich denen gerne mal eine Führungszeitreise auf. Das bedeutet, wir gucken miteinander, wie sind sie denn geprägt worden? Also von Kindergarten an über Schule, und welche Lehrerinnen und Lehrer sind ihnen besonders in Erinnerung als "so will ich nie werden", und das ist was Positives. Und bei diesen Zeitreisen kommen immer wieder die Menschen heraus, die autoritär und gleichzeitig fair sind. Also die das Wort Gerechtigkeit mit Leben gefüllt haben. Das sind die anerkanntesten. Und die Rumschreipauker und oder diejenigen, die im Sinne einer Laissez-faire alle haben alles machen lassen und wir haben nicht viel gelernt, die sind schlecht dabei weggekommen. Warum sich ein Lehrer, eine Führungsperson, eine Mama, ein Papa so verhält, wie er sich verhält, ist nämlich tatsächlich nicht nur eine freie Entscheidung, sondern unterliegt in vielen Fällen einem klaren Prägungsmuster, über das wir sicherlich gleich noch sprechen werden.
Genau, da wollen wir gleich rein einsteigen. Gucken wir noch schnell auf Jesus als Vorbild. Das ist ja ein Mann der Antike gegeben. Der hat ja eigentlich in einer ganz anderen Welt gelebt. Also als Mensch, Mann der Antike, war in einer ganz anderen Welt damals. Da gab es Könige, Besatzer, religiöse Führer, so wie wir das heute gar nicht mehr so kennen. Dennoch sagen Sie, da sind Parallelen weiterhin zu heute.
Ganz enorm moderne Parallelen. Jesus ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Nazareth und hat dort sicherlich durch seinen Vater, also durch den irdischen Vater Josef, viel gelernt, denn die Zimmerleute waren damals die Stellvertreter der Rabbiner. Sie haben sich um die theologische Bildung, um Kultisches gekümmert. Und wir kennen das aus den biblischen Berichten. Als Zwölfjähriger hat er alle führenden Theologen, alle Schriftgelehrten unglaublich fasziniert. Dadurch, dass er im Tempel die Schrift ausgelegt hat. Also welcher Zwölfjährige hat den Mut und auch die Kenntnisse, das zu tun? Da ist der erste Punkt, wo ich sage, da scheint jemand heraus, da hat eine Strahlkraft. Und das Unternehmen, das Jesus dann später in Angriff genommen hat, ist meines Wissens nach einmalig in der ganzen Menschheitsgeschichte, nämlich die Verkündigung und die Realisierung des Reiches Gottes hier auf Erden. Und für solch ein Unternehmen brauche ich nicht nur Motivation, Inspiration durch Gott, durch den Heiligen Geist, bei Jesus ja in allererster Linie perfekt gegeben, sondern ich brauche auch Mitwirkende. Und wie Jesus die gewonnen hat und wie er sich selber immer wieder korrigiert hat, um den richtigen Weg zu gehen, das hat mich inspiriert, dieses Buch zu schreiben und noch einmal ihn als den Kompass darzustellen. Viele Dinge sind heute anders. Wir haben ganz andere Medien, wir haben ganz andere Versuchungen. Wir sind viel mehr unter Zeit- und Termindruck. Wenn Jesus eine Botschaft verkünden wollte, konnten die Jünger höchstens loslaufen und sie in den nächsten Ort tragen, per Pedes, von Mund zu Mund. Wir machen das heute mit einer WhatsApp oder SMS innerhalb von Millisekunden. Und trotzdem hat er auch in seiner Zeit, in dieser schlimmen Herausforderung mit den Zeloten, mit der römischen Besatzung, mit viel, viel Repressalien, es geschafft, seiner Linie treu zu bleiben und die transparent zu gestalten. Und eine Führungskraft, die transparent ist, das heißt, die klar macht, warum und wozu sie so handelt, die ist aus ethischer Perspektive in der höchsten Liga.
Wenn man sich anschaut, wie Jesus seine Mannschaft da zusammengestellt hat, ist ja auch einer der ersten Schritte von ihm als Führungsperson, die die Kirche aufbaut, ist, sich die Jünger zusammenzustellen. Da fällt ja auf, also das wirkt auf den ersten Blick ja überhaupt nicht stringent, sondern da hat er ja wirklich die wildeste Mischung da zusammen, von einem Zeloten über einem ehemaligen Zöllner und dann, ja, also Gebildete, wahrscheinlich weniger Gebildete. Es gibt Vermutungen wohl, dass Johannes auch irgendwie, vielleicht auch den Pharisäerfamilien irgendwie nah war zum Beispiel. Also eher besser gebildete Person, während die anderen eher eine und so weiter. Also es scheint da eine sehr, sehr bunte Mischung gegeben zu haben. Was zeigt uns das über Jesus als Führungsperson?
Dafür gibt es ja einen Begriff, was er da getan hat. Und zwar heißt der, lautet der Evokator. Der Evokator ist der Herausrufer, also der bestimmte Talente in Menschen entdeckt und sie fördert. Und er ruft sie heraus, ähnlich wie ein Lehrer oder eine Lehrerin, die Schüler, von denen wir eben sprachen, im Sinne eines Menschenfischers. Mensch, in dir steckt was, zeig das mal. Du bist vielleicht nicht der King in Französisch, aber du hast ein großes künstlerisches Talent. Und Jesus hat ja angefangen, wenn wir dem biblischen Verlauf so folgen, mit Andreas und Simon, dem späteren Petrus. Und die waren einfache Fischer. Anders als Jakobus und Johannes hatten sie auch kein Fischerboot. Zumindest wird es am Anfang so geschildert. Sie waren einfach im Wasser und haben mit der Hand, mit Netzen, mit Reusen geangelt. Wieso hat er die ausgewählt? Einerseits wegen seines Gespürs und sein Feeling für Menschen. Und zum anderen hat er nicht die Katze im Sack gekauft. Das erste Wunder, das Jesus wirkt, passiert bei Petrus im Haus, und zwar an seiner Schwiegermutter. Eine moderne Führungskraft, die die Schwiegermutter der Mitarbeiter kennt oder auch die Schwiegermutter der Kollegen, ist schon sehr selten zu finden, glaube ich. Und das war ein super Zugang. Also ich gehe in den privaten Bereich. Ich möchte den ganzen Menschen kennenlernen. Also nicht nur den, der mit mir am Fließband arbeitet, im Krankenhaus tätig ist oder meine politischen Plakate kreiert, sondern ich möchte auch die Privatperson dahinter kennenlernen. Und Sie können sich das mit Sicherheit vorstellen, wenn dieser Simon nicht adäquat gewesen wäre für diesen Job, dann hätte die Schwiegermutter nach der Heilung oder bei den vielen anderen Malen Jesus garantiert zur Seite genommen und hätte gesagt, nein, also mein Schwiegersohn ist zu Hause ein Despot, der verhält sich überhaupt nicht gut, nimm einen anderen. Ich will damit sagen, dieses Gesamtbild auf die unterschiedlichen Personen, auch Levi den Zöllner, konnte Jesus nur gewinnen, weil er sich für diese Menschen interessiert hat. Und dann hat er ihnen gesagt, was er von ihnen erwartet. Also ganz klar vorgegeben, das ist meine Botschaft, das ist mein werteorientiertes Ziel der Etablierung des Reiches Gottes. Und jetzt schauen wir gemeinsam, wo ist dein Platz in diesem Unternehmen?
Da werden wir nächste Sendung noch weiter drauf eingehen, auf dieses Thema, da gerne das noch weiter vertiefen. Was ich auch feststelle, ist, er hat ja die Menschen berufen aus den unterschiedlichsten Richtungen und Vorgeschichten heraus auch. Das passt ja irgendwie zu der Vision, was Kirche eines Tages sein sollte, nämlich eben auch alle Menschen umfassend und die verschiedensten Typen. Alle mussten irgendwie Platz drin finden.
Ja, und wenn wir das wieder hinbekommen, friedlich miteinander, konfliktfrei, so in dem guten Sinne des Wortes Konsens, also eines Sinnes zu sein, dann ist Kirche wieder ansprechend, dann ist Kirche wieder vital. Wir haben in den letzten Jahren gezielt aus unterschiedlichen Gründen Menschen ausgeschlossen. Bestimmte Gruppierungen aufgrund ihrer Haltung, ihrer Lebensführung, anstatt offen über die unterschiedlichen Herausforderungen und die Glaubensfragen zu sprechen. Da war Jesus wesentlich weniger dogmatisch, als es unsere Kirche ist. Und ich sage das bewusst als katholischer Theologe. Ich gehöre dazu, ich bleibe dabei. Ich möchte, dass sich die Kirche positiv weiterentwickelt. Und Sie haben eben einige meiner Tätigkeiten erwähnt. Unter anderem arbeite ich als Kirchencoach mit dem Schwerpunkt Konfliktmanagement in Gemeinden, in Strukturen, aber eben auch auf der Ebene, wo werden wir durch Rahmenbedingungen so eingeschränkt, dass das Engagement irgendwann nicht mehr ausreicht, dass wir müde werden, für diese Sache Jesu zu brennen. Und da dürfen wir nicht müde werden. Das war Jesu Ansatz. Also er hat den Jüngerinnen und Jüngern immer gesagt, kommt, nehmt euch Zeit, ruht euch aus, ihr habt einen anstrengenden Job. Er hat sich selber auch Zeit genommen, das gehört zur Selbstführung eklatant dazu. Und trotzdem wollte er dieses Brennen aufrechterhalten. Und das muss wieder sein. Ich habe das in meiner Kommunionzeit, also ich bin Jahrgang 1971, kennengelernt, das Lied, die Sache Jesu braucht Begeisterte. Und das hat mich nie losgelassen, das hat mir so gut gefallen. Das würde ich heute jedem sagen, der die Kirche verlassen möchte, der in Zweifel ist. Ja, ist alles legitim, nachvollziehbar, aber die Sache Jesu braucht Begeisterte. Also geisterfüllt mit der Power, mit diesem Feuer. Und dann können wir die Vielfalt weiter nutzen und weiter fördern.
Das heißt, die Unterschiedlichkeit braucht dann, und das gilt dann vielleicht auch wieder für die Menschenführung, braucht eine Mitte, einen klaren gemeinsamen Punkt, etwas, wofür alle gemeinsam kämpfen, trotz aller Unterschiedlichkeit.
Und das wäre im Fall von Jesus sehr einfach, nämlich der Bezug zu Gott und seinem Nächsten. Bei der Frage, was ist das wichtigste Gebot, antwortet er ja sehr geschickt, dass es zwei gleich wichtige gibt. Nämlich liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst, jetzt in der Kurzfassung. Und das ist das Band, das alle umfängt. Daran kann sich jeder orientieren und auch jeder messen. Das ist so wie eine Blaupause, wie ein Negativ, wo ich schauen kann, ist das, was ich mache, denn korrekt abgebildet worden. So zu Beginn, eine Führungskraft braucht die Reflexion von außen und ich brauche die Parameter. Und Parameter sind, hast du christlich gelebt? Für diejenigen, die den Anspruch haben, hast du christlich geführt. Und das auf allen Ebenen, von der Familie, die Mama, der Papa sind Führungskräfte, die Erzieherin, die eine Gruppe leitet im Kindergarten, die Lehrer, ganz viele im Beruf, die häufig ihre Mitarbeitenden gar nicht mehr kennen können, weil es so viele sind und trotzdem den Anspruch haben, ich möchte mit ihnen meine Wertvorstellungen und meine Überzeugungen teilen. Und wenn das gelingt, also wenn wir das haben, dann ist die Mitte immer im Blick.
Sie haben davon gesprochen, dass es wichtig ist, auch die Reflexion von anderen zu hören, das zuzulassen. Ich habe da ein Bild, ein wirklich positives Bild vor Augen, auch von der Schule, wo einer meiner Söhne mal in der Grundschule war. Ich glaube, der war damals in der dritten Klasse und hat sich über etwas beklagt, worüber sich viele Jungs in der Grundschule beklagen, nämlich, dass die Mädchen bevorzugt würden. Also ein typischer Fall und meistens sind die Lehrerinnen, das sind ja fast alles Lehrerinnen, dort dann taub für diese Anmerkung. Klar, die Mädchen sind vielleicht auch einfach braver und so, es ist wirklich, ich kann es ja völlig nachvollziehen. Und bei ihm war das so, dass wir das auch in einem Elterngespräch gegenüber der damaligen Klassenlehrerin vorsichtig angebracht haben. Es ging nicht um diese Lehrerin, sondern um eine andere und die Klassenlehrerin sagte dann, darf ich wissen, wer das ist? Und dann haben wir gesagt, na ja, ich könnte es schon sagen, also ging jetzt nicht darum, dass man irgendjemanden verpetzt, aber der Timothy musste das einfach loswerden, der Sohn. Und dann war es klar, es war die Direktorin, die da in der Klasse eingesprungen war. Und dann haben wir gedacht, gut, ist einmal gesagt worden, aber passiert nicht viel. Tatsächlich kam diese Direktorin ein, zwei Tage später auf das Kind auf dem Schulhof zu und hat zu ihm gesagt, hör zu, ich habe gehört, dass du den Eindruck hast, dass du einfach nie drankommst, wenn du dich meldest. Es tut mir leid, wenn das wirklich so gewesen sein sollte. Ich werde künftig besonders darauf achten, dass es nicht passiert. Da habe ich nur gedacht, also das gegenüber von einer Direktschuldirektorin, gegenüber einem Achtjährigen, das fand ich doch wirklich bemerkenswert.
Hätten wir jetzt hier Fernsehen und kein Radio, hätte jeder gesehen, wie ich strahle, also nicht grinse, sondern wirklich freudig strahle. Das ist wirklich ein tolles Beispiel. Und zeigt ja auch einerseits den Mut ihres Sohnes und ihren eigenen, das anzusprechen. Das machen viele ja schon nicht aufgrund der Hemmungen oder der Hierarchien, die wir in Deutschland gewohnt sind. Und andererseits, dass diese Rektorin wirklich reflektiert ist und sich das sagen lässt. Das sind gute Vorbilder. Viele merken es deshalb ja gar nicht, was sie tun. Also ich habe die Mädchen bevorzugt oder ich bin möglicherweise ungerecht rübergekommen, weil bestimmte Verhaltensweisen, die wir in konkreten Situationen zeigen, adaptiert sind. Es gibt dafür einen Spezialbegriff, der ist von Giacomo Risoletti 1992 schon geprägt worden. Er hatte diese Nervenzellen entdeckt, die sogenannten Spiegelneuronen. Das bedeutet, gerade bezogen auf Führung, also so Eigenorganisation, das eigene Tempo, die eigenen Zeitmanagementlinien, sind wir sehr stark geprägt von unseren Prägepersonen. Also wie haben Mama und Papa, Oma, Opa, die Lehrerinnen, die Erzieher im Kindergarten das gehandelt? Und meistens übernehmen wir das automatisch in unser Portfolio, also in unser Handlungskonzept, ohne es weiter zu überprüfen. Es wird abgespeichert, so wie Vokabeln. Und dann komme ich in eine Situation, das kann in allen möglichen Lebenslagen sein, und reagiere so wie dort abgespeichert. Also nicht wie Christian Jäger reagiert, sondern möglicherweise wie mein Vater an dieser Stelle jetzt reagieren würde. Das kann sehr gut und hilfreich sein. Kann aber auch genau der Weg sein, den ich nicht gehen möchte. Und da finden wir bei Jesus ein faszinierendes Beispiel, finde ich. Das möchte ich kurz ausführen. Jesus, habe ich eben gesagt, wurde mit Sicherheit von Josef sehr gut geprägt, hat in Nazareth seine erste Schulung erlebt und hat sich dann, da sind die Theologen sich einig, in einer besonderen Form seinem Cousin Johannes, also dem Johannes, dem Täufer, angeschlossen. Wir kennen das, alle vier Synoptiker berichten über die Taufe im Jordan. Und danach geht Jesus einen anderen Weg. Johannes ist der kräftige, donnernde Rufer in der Wüste, der sehr asketisch lebt. Mantel aus Kamelhaaren, ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig, das ist vielleicht wieder in jetzt. Damals war es was Besonderes für die Menschen. Sie sind dahin gezogen mit großer Faszination und auch mit Angst, mit Reue. Er hat Bußpredigten gehalten. Und Jesus hat das mitbekommen. Auch er hat das gespeichert und hat sich nach meinem Verständnis, nach meiner Recherche für einen anderen Weg entschieden, nämlich den Weg der Versöhnung, den Weg der Liebesbotschaft, auch mit aller Härte und Radikalität, zum Beispiel bei der Tempelreinigung, aber trotzdem weg von dem, was er als Schulung mitbekommen hat. Er hat da seinen eigenen Weg gefunden. Und eine der faszinierendsten Szenen, die wir in verschiedenen Perikopen finden, ist der Vorwurf, den man Johannes macht. Der ist asketisch und ruft darum. Und Jesus sagt, und mir werft ihr vor, ich sei ein Fresser und ein Säufer, weil ich eben mit den Menschen zusammenlebe und da auch meine Crew zusammengerufen habe, da meine Mannschaft, meine Unternehmensmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefunden habe und eben nicht nur bei den Schriftgelehrten und den Intellektuellen. Also wie kann man es euch denn recht machen? Das heißt, er hat verschiedene Wege kennengelernt und sich für seinen Weg bewusst entschieden. Und das ist ein Meilenstein in der Selbstführung. Ich rede nicht von Abgehobensein oder sogar von einer Selbstverliebtheit, sondern von einer Klarheit, gebündelt mit Autonomie, also mit einer Selbstbestimmung, die wir in unserer Kirche genauso brauchen, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Er hat sich von vielem distanziert. Die Schriftgelehrten haben ihm vorgeworfen, deine Jünger reißen Ähren ab, essen sie am Sabbat und haben sich vorher die Hände nicht sauber gemacht. Das ist unrein, das geht nicht. Und Jesus sagt, das ist Quatsch. Nichts, was in den Körper reinkommt, kann unrein sein, sondern das, was rauskommt. Also wie wir denken, wie wir reden, das ist unrein. Ihr habt das überhaupt nicht verstanden. Und diesen Weg zu gehen, also so mutig zu sein, so modern und so glasklar, das ist für mich ein prägendes Element und ein gutes Zeichen für Führungskräfte heute und für jeden Einzelnen, der einen solchen Weg gehen möchte.
Wir haben das gerade gehört von der Lehrerin. Sie haben die Eltern auch angesprochen. Jesus hatte ja, wir sagen ja, er war ohne Erbsünde. bei uns das, was Sie eben beschrieben haben, ich verhalte mich nicht als Christian Jäger, sondern vielleicht so, wie ich das von meinen Eltern gelernt habe. Das ist ja vielleicht das, was auch zum Teil das, was mit dem Begriff Erbsünde umschrieben ist. Wir haben so Muster, die wir immer weitertragen. Und Jesus war, wir glauben, wie Maria frei davon, sondern hat irgendwie von ganz direkt im unmittelbaren Bezug zu Gott neu angefangen. Und er selber als Sohn Gottes sowieso. Wie ist das bei uns? Also wie, wir haben diese Reflexe in uns und da hilft es dann, sagen Sie, wenn wir spüren, dass wir, irgendwie spürt man ja oft, dass es nicht richtig ist, wenn man so und so reagiert. Also ich kann das pünktlich, ich sehe mir manchmal geradezu von außen dabei zu, wenn ich meine Kinder, wenn ein Konflikt da ist und dann doch die Wellen hochschlagen und so, dann gucke ich mir manchmal regelrecht von außen zu und weiß, es ist eigentlich falsch, aber ich kriege es irgendwie in dem Moment nicht besser hin. Und das ist ja oft die Situation. Wir sehen das, wir spüren, es ist nicht richtig, aber wir haben irgendwie kein vorgespurtes Muster oder Weg, um da dann im Zweifel reinzufinden, wenn es drauf ankommt.
Dann kommen wir mit zwei Schnellhilfen um die Ecke. Die erste Schnellhilfe praktizieren wir tatsächlich bei uns zu Hause. Wir haben, meine Frau und ich, zwei Kinder, 16 und 13. Und da kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, manchmal auch zu Konflikten. Und ich bin selber Konfliktmanager und in der Familie kann ich es nicht. Also genau da ist die Prägung, da ist der emotionale Anteil. Ich kann das super nachvollziehen. Dann setzen wir uns tatsächlich zusammen. Einer von uns vieren, alle gleichberechtigt, sagt, wir machen einen kleinen Familienrat und diskutieren miteinander, legen konkrete Schritte fest, was kann der Einzelne, also meine Tochter, meine Frau, mein Sohn und ich selber, ändern, damit unser Zusammenleben besser gelingt. Also tatsächlich, ich mache das nicht mit mir alleine aus, wenn ich das merke, sondern mit den Menschen um mich herum. Im Unternehmen sagt man, wir machen jetzt eine Teamsitzung. Wir müssen jetzt klären, was läuft hier gut und was läuft schief und warum und wie können wir es ändern. Zweite Schnellhilfe hat etwas zu tun mit diesem Blick in den Spiegel. Wenn Sie für sich selber klar haben, was Ihre Wertvorstellungen sind, wofür Sie brennen, dann haben Sie, wenn Sie es gescheit und geschickt anstellen, auch Ziele, die Sie erreichen möchten. Zum Beispiel, ich möchte, dass meine Kinder gut ausgebildet sind, gesund sind, glücklich werden, nette Partnerinnen und Partner finden, dass Sie eine eigene Familie gründen, dass wir noch weiterhin Kontakt haben. Wenn so etwas da ist, wenn ich diese Ziele formuliert habe, kann ich genau schauen, jeden Tag sogar, bin ich diesem Ziel jetzt näher gekommen oder abgewichen. Und das gibt den Spiegelneuronen einen Kontrapunkt. Da kann ich also nicht mehr nur noch reflexartig reagieren, sondern rational, überlegt. Das Stichwort ist Abwägung. Das geht aber nicht in dem eigentlichen Geschehen. Das ist ausgeschlossen. Da bin ich voll drin und reagiere nur noch und agiere nicht. Dafür muss ich zur Seite gehen, entweder mit Familie, Freunden, Kollegen, vielleicht sogar mit einem Coach oder anderen Beratern und dann mit mir selber. Und diese Zeit des darüber Nachdenkens, wie habe ich mich verhalten? Warum passiert das immer wieder? Wenn das einmal geschieht, merken wir es ja gar nicht. Die ist entscheidend.
Also so zum Beispiel, was das Typische im Eltern-Kind-Verhältnis ist, man gerät in einen Machtkampf hinein. Man spürt, dass es ein Machtkampf ist und nutzt dann irgendwann alle Hebel, um am Ende bei diesem Machtkampf die Überhand zu gewinnen. Und am Ende, wenn alles vorbei ist und das Kind vielleicht heulend das getan hat, was es tun sollte, spürt man, es war eigentlich gar nicht gut, so wie es jetzt gerade war. Das heißt, man hat nur diese Mittel vielleicht im Moment an der Hand. Da hilft es vorher, diese Phasen zu durchdenken, eventuell mit jemandem zu besprechen, um sich Alternativen zu überlegen, die dann vielleicht nicht sofort funktionieren. Aber Sie sagen, wenn man das immer wieder reflektiert, da kennt ja auch die Kirche die gute alte Tradition der Gewissenserforschung. Manche machen es am Abend, ist es sowieso geraten. Manche machen auch mittags nochmal einen Punkt und sagen, kurzen Moment, 5 Minuten in sich gehen, gucken, bin ich meiner Berufung, meinem Ziel treu geblieben, ja oder nein? Hilft es dann, sagen Sie als Coach, auch wenn man sich das immer wieder in Erinnerung ruft, dann im Zweifel irgendwann auch in der Situation dann besser zu reagieren?
Auf jeden Fall. Es hilft auf jeden Fall. Und es kostet nichts. Also sich Zeit zu nehmen könnte Arbeitszeit kosten, Verlust an Produktivität, aber dafür bringt es Lebenszeit und die ist wertvoller, denke ich. Also ich kann auf der einen Seite mir in Spezialfällen, und das empfehle ich jedem, Hilfe holen. Wir haben eine so breit gefächerte Aufgabenstellung. Wir haben einen Dschungel an Herausforderungen, wie ich den gerne nenne, in unserem Alltag. Das können wir nicht alles leisten. Wenn Menschen in der Erziehung oder am Arbeitsplatz überfordert sind, dafür gibt es Beratungsstellen, häufig auch mit kirchlichen Hintergründen, die dann über Caritas Diakonie organisiert kostenfrei sind oder wirklich bezahlbar. Und an den Stellen, wo wir merken, die Fehler liegen bei uns, also Jemand wird schnell gewalttätig, wenn er in Rage gerät, wenn Machtfragen da sind. Oder er verfällt in diese Heulsusen-Nummer und macht, oh, du machst mir das Leben so schlimm, so habe ich mir das nie vorgestellt. Erreicht damit vielleicht vorübergehend ein Ziel, aber zerstört ganz wichtige Beziehungsbande. Und da sage ich, da ist Zeit, wenn ich das erkannt habe, bin ich ja schon super weit, zu sagen, ich brauche jemanden, der mir hilft, mich selber wieder neu zu reflektieren, zu finden, mich neu zu positionieren. Also im Prinzip, so wie bei Beginn, wie komme ich denn rüber auf dem Plakat oder in dem Triell oder in einer Podiumsdiskussion als Politiker, als Machthaber, als Funktionär, als Führungskraft? Das von außen reflektieren und korrigieren zu lassen, ist eine Stärke, niemals eine Schwäche.
Also wir haben halten fest, für einen Schritt ist, es gibt die sogenannten Spiegelneuronen. Das heißt, wir handeln so, wie wir es von klein auf gelernt haben. Aber Sie sagen, es gibt Möglichkeiten, da rauszukommen. Das erste ist wahrscheinlich das Wahrnehmen, dass es so überhaupt ist, dass man darüber nachdenkt, dass man es immer wieder reflektiert und sich überlegt, da habe ich schon noch mal so, oder sich von anderen auch sagen lässt, ich habe da schon wieder so gehandelt, das ist nicht gut. Und versucht innerlich umzuschwenken, um dann hoffentlich irgendwann auch in einer heißen Phase dann einen neuen Weg einzuschlagen. Ich denke immer, es ist wie im Dschungel, Pfade, wo man oft lang gegangen ist, sei es auch in Gedanken lang gegangen ist, die findet man leichter, wenn man auf der Flucht ist und rennt.
Ja, das stimmt. Obwohl diese Pfade möglicherweise auch nicht zu dem Ziel führen, wo wir eigentlich hin wollten. Deshalb brauche ich in meinem Leben so etwas wie eine Ordnung. Und wir haben jetzt über Jesus gesprochen, der diese Ordnung sehr gut darstellen kann, finde ich, durch seine, modern gesagt, Work-Life-Balance. Also jemand, der sich selbst führen möchte, der mit seinem Alltag, mit seinen Herausforderungen klarkommen möchte, braucht eine gute Mischung aus beruflich, gesellschaftlich, familiärem Engagement und Eigenzeit, also einer Rückzugszeit. Und die ist bei Jesus, ich habe das an anderer Stelle schon einmal gesagt, 100%ig belegt. Wir wissen nicht, wie er aussah, was er am liebsten gegessen hat. Das hat die Menschen damals wahrscheinlich nicht so interessiert wie uns heute. Aber wir wissen, wo er mit sich und seinem Gott im Gebet in der Rekreation alleine war. Zwei faszinierende Plätze. Einmal der See Genezareth am See und im See. Und das zweite haben wir häufiger gelesen am Ölberg. Und diese Szenerie kann ich mir auch nach 2000 Jahren sehr gut vorstellen. Wenn ich mit diesem Blick auf die Weite, auf diese prachtvolle Stadt oder mit dem Duft von frischen Seetieren und Seetang und was es da alles gab am See Genezareth zur Ruhe komme, dann habe ich die Gedanken, die Seele frei und kann ganz verbindlich mit mir und im Gebet mit Gott ganz ehrlich und ganz stimmig sagen, was läuft gerade gut und wo merke ich, da läuft es nicht. Und diese Auszeit für sich selber, die braucht jede Führungskraft, die braucht jeder Mensch. Das ist wie bei einem Acker, wenn man den zu häufig besät und er kein Sabbatjahr bekommt, wird er keine Frucht mehr bringen.
Die Zeit für sich selber auch wichtig. Wir haben noch einen Punkt, den ich gleich nach einer Musik gerne noch etwas mit Ihnen besprechen möchte, nämlich das ist der berühmte innere Schweinehund. Den gibt's ja auch noch und der steht uns oft auch im Weg. Es ist nicht so schwer, wie schlechte Gewohnheiten abzulegen und meistens liegt es daran, dass wir es eigentlich auch nicht wirklich wollen, weil es einfach zu einfach ist, es nicht zu tun. Aber unsere Hörerinnen und Hörer haben sicher auch noch das ein oder andere Thema, die eine oder andere Frage zum Thema Selbstführung. Wie kann ich es schaffen, mich selbst zu führen als Schritt eins für Menschenführung? Ich bin der erste Mensch, den ich führe. Das bin ich selber. 089-517-008-008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns hier erreichen in der Lebenshilfesendung zum Thema von Jesus lernen, wie man Menschen führt. Teil 1, die Kunst, sich selbst zu führen. Unser Gast ist der Coach und Autor von Der Manager aus Nazareth, Christian Jäger. Sie können ihn anrufen und also uns anrufen und direkt mit ihm sprechen unter 089-517-008-008. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gast ist der Coach und Autor Christian Jäger, der das Buch Der Manager von Nazareth, der Manager aus Nazareth, geschrieben hat. Es geht um Jesus als Führungspersönlichkeit. Wir lernen hier mit Christian Jäger von Jesus, wie Menschenführung geht und fangen bei uns selber an, nämlich bei der Kunst, sich selber zu führen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich mit einbringen unter 089 517 008 008. Da sind uns Ihre Fragen herzlich willkommen. Frau Münch hat sich aus der Gegend von Ravensburg gemeldet. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Fragen drauf. Also diese, ich finde tolle, viele Anregungen. Einiges haben wir davon auch schon gemacht bei uns hier in der Familie. Aber ich stelle halt fest, dass diese Familienkonferenz, also zusammensitzen, sagen, was läuft schief, was kann man besser machen, das funktioniert derart oft nicht wegen Zeitdruck. Weil zu viele Arbeitsstunden, zu viel Krankheit, emotionale Unausgewogenheit, Schmerzen oder sonstige Dinge, die von außen kommen. Und es ist dann wahnsinnig schwierig, hier einen gemeinsamen Termin zu finden, zeitnah zu dem Konfliktzeitpunkt, sage ich jetzt mal, bevor das dann alles wieder vergessen ist, was da war an dem Konflikttag. Ja.
Und dann müssen alle noch mit dem Kopf dabei sein.
Ja, und man muss
die Nerven hauen und stechen ausartet.
Auch. Also das Problem ist einfach, nach der Arbeit bist du mit deinen Nerven so kaputt oder nach dem, auch wenn man krank ist und vielleicht nicht mehr so viel arbeiten kann oder gar nicht mehr, man ist mit den Nerven so kaputt, dass man sich gar nicht mehr darauf einlassen kann.
Ja, und wenn man mit uns. Das bringt ja auch nichts.
Ja, und das ist das Problem halt, ja, wenn du schon zu sehr ausgebrannt bist sozusagen und je älter man wird, desto schwieriger wird's, weil ja man immer mehr Regenerationszeit braucht als Auszeit auf dem Berg, ist schwierig. Und wo wir jung waren, wo unsere Tochter jung war, da, wenn das Kind die ganze Zeit schreit, da hab ich auch keine Auszeit gehabt. Und dann war sie noch sehr stark verletzt und so weiter, da war auch keine Auszeit da. Also, ja, da jetzt die Frage an Sie, was tun?
Ja, Sie können zwei Sachen machen. Also einmal ist es vollkommen richtig, so zeitnah wie möglich eine solche Gesprächskultur miteinander zu teilen. Also Familienkonferenz haben Sie jetzt als Begriff gewählt, aber wir nennen es mal so. Zeitnah heißt aber nicht, dass es unmittelbar erfolgen muss. Man darf diese Dinge sich durchaus auch merken oder aufschreiben, damit Sie die Frische, die Ereignisfrische nicht verlieren. Und dann miteinander absprechen, wann treffen wir uns. Den Punkt, wir haben alle so viel zu tun, sind emotional belastet, Stress im Arbeitsbereich etc., den kenne ich, der ist zum Teil auch richtig. Und trotzdem schaffen wir es jedes Jahr Heiligabend oder Ostern zu feiern, weil die im Kalender stehen. Also die sind auf der Agenda. Und so ein Termin, der gehört auf die Agenda, der muss priorisiert werden. Wir werden gleich noch darüber sprechen, dass es große und nachvollziehbare Hilfe gibt für Menschen, die gar nicht mehr wissen, womit fange ich jetzt an, was mache ich zuerst und warum. Und das könnte an dieser Stelle helfen. Was Sie noch beschrieben haben, Frau Münch, ist, dass Sie mehr Auszeit brauchen, mehr Bergerfahrung, mehr Ölbergereignisse. Ja, und die nehmen Sie sich doch. Manchmal gibt es nämlich auch Dinge, die muss ich dann gar nicht mehr besprechen, weil mir selber klar geworden ist, dass der Part, den ich in diesem Zusammenhang habe, nicht gut gelaufen ist und den verändere. Wir sind nicht in der Lage, andere Menschen zu verändern, nur uns selber. Wir können maximal Anstöße geben, Impulse für die anderen, aber uns selber können wir noch verändern.
Das ist soweit klar, aber das löst jetzt mein Problem weniger.
Wie ist das? Also, ja. Wie ist es, Herr Jäger, ich habe mich auch manchmal gefragt, weil ich stehe manchmal in ähnlichen Situationen wie Sie, Frau Münch, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber wie ist es, wenn man versucht, also was für mich oft schwierig ist, ist die Stimmung der ganzen Mannschaft geneigt zu machen, über das Thema zu sprechen, das ja für manche Beteiligte zumindest auch unangenehm ist.
Genau.
Aber da ist dann die Frage, kann man es gerade bei Kindern so machen, dass man die Umgebung so angenehm gestaltet wie möglich, dass es vielleicht dann auch mal, keine Ahnung, eine Cola gibt, wo es die sonst nicht so gibt oder irgendwie das, was zum Knabbern auf dem Tisch steht, dass man es kombiniert mit einem Filmabend hinterher, so dass es irgendwie so ist, dass gerade bei Kindern ist es ja so, dass manchmal mit Speck fängt man Mäuse. Manchmal ist es so, wenn man etwas Angenehmes drumherum strickt, dann ändert sich die Stimmung manchmal schon. Oder noch die zweite Frage, wäre, ist es hilfreich, so eine Familienkonferenz einfach regelmäßig im Plan zu haben, regelmäßig einmal im Monat, und das ist einfach ein fester Termin, der mit irgendwas Angenehmem verbunden ist, mit Pizza essen oder weiß der Kuckuck irgendwas, was die Familie gerne mag, so dass man einfach sagt, gibt's heute irgendetwas? Heute gibt's vielleicht nichts. Gut, dann wenden wir uns doch direkt dem angenehmen Teil zu. Oder gibt es doch etwas? Und da haben vielleicht diejenigen aufgeschrieben und gesammelt.
Diese Kombination, die Sie jetzt beschreiben, ist wahrscheinlich die beste. Und die kennen wir aus Unternehmen. Und die kennen wir eben auch aus dem Unternehmen Jesu, dass es regelmäßige und klar begrenzte Treffpunkte gab. Da kommen wir zusammen, insbesondere wenn viele Ereignisse aufgetreten sind, also wenn die Jüngerinnen und Jünger unterwegs waren, mussten sie zurückkommen, sich Zeit nehmen und miteinander sprechen. Fest fixierte Termine, feste Teamsitzungen. Und dass man das mit Cola, Pizza oder mit einem gemeinsamen Ausflug würzt, ist sicherlich gängig. Ich werde jetzt demnächst einen ganzen Tag Strategieplanung in einem großen Krankenhaus mit vielen Führungskräften unternehmen. Und wir haben uns entschieden, dass wir zu Beginn, also beim Stehkaffee, mit Musik anfangen und nicht von der CD oder so, sondern eine Führungskraft, die im Vorbereitungsteam ist, wird ein Lied singen und spielen. Nach der Mittagspause werden wir, das wissen die Teilnehmenden noch nicht, dieses Lied einstudieren, damit wir es dann am Ende dieser gemeinsamen Arbeit, dieser Sitzung singen können. Heißt jetzt runtergebrochen, wenn Sie es schaffen, Ihre Familie zusammenzuholen oder Ihre Mitarbeitenden zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann ist die Atmosphäre gar nicht nur Ihre Verantwortung, sondern die Verantwortung aller, die da teilnehmen. Und daran kann ich appellieren, das kann ich auch klar sagen. Wir treffen uns heute hier mit folgender Zielsetzung. Die muss klar umrissen sein, die muss alle ansprechen und die muss für alle nachvollziehbar sein. Das ist die Transparenz. Wenn dann jemand nicht kommt, das kann ja sein, dass zum Beispiel im Fall bei Frau Münch jemand sagt, ich kann nicht, ich bin krank oder ich habe gar keine Lust zu kommen, dann ist das eine oder ihre freie Entscheidung, die wir zunächst einmal akzeptieren.
Mhm. Also wir haben das mal eine Weile lang als Eheabend gemacht und das war eigentlich dann ganz gut und dann ist es wieder eingeschlafen.
Also kann sie es wieder auf. Das genau. Ist vielleicht auch der Schweinehund und dieser Schweinehund, der kann ja laut bellen, aber der beißt nicht.
Okay, genau. Vielen Dank.
Gerne.
Das wäre tatsächlich noch ein Thema, das wir gleich noch ansprechen können, noch vertieft. Wie ist es, wenn ich wirklich weiß, etwas sollte so sein, aber irgendwie kriege ich mich gar nicht aufgerafft? Ich höre bei Frau Münch auch raus, dass da eine große Erschöpfung offensichtlich manchmal ist. Da ist dann vielleicht tatsächlich die Frage, dass man erstmal das Thema angeht, warum bin ich so sehr erschöpft und was kann ich dagegen tun? Denn wenn ich so furchtbar erschöpft bin, dass ich, der Schweinehund bellt laut, aber er ist schon so, dass er einen rückwärts gehen lässt. Und wenn man dann auch noch müde ist, hat man ja kaum noch eine Chance. Und da ist dann tatsächlich vielleicht die Frage eins auch, wieso bin ich so müde und was kann ich da als erstes mal gegen tun, damit ich dann noch weiter das tun kann, von dem ich ja überzeugt bin, dass es richtig ist.
Vollkommen korrekt, ja. Mhm.
Gucken wir zu einer Hörerin, die sich aus dem Raum Frankfurt meldet, anonym. Herzlich willkommen hier bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Ich habe das Also-Buch von Pater Anselm. Vorne ist der Acker drauf, ein Manager läuft über den Acker. Also Menschen führen, Leben wecken, aus dem Vier-Türme-Verlag. Damals auch sehr oft verschenkt gehabt. Und ja, also dieser Wunsch, dass eine Besprechung einfach auch eine sehr gute Atmosphäre und Vertrauen schafft, das ist sicher sehr wichtig. Und meine Frage ist, wie unterscheidet sich die Sicht jetzt des Referenten von diesem uralten Buch, vielleicht ist es mehr in die Familie verlagert. Ich meine mich auch zu erinnern, dass Pater Anselm an einer Stelle sagt, wenn es darum geht, möchte er überhaupt diskutieren oder nicht. Manchmal sagt er, ich überschlafe das eine Nacht und entscheide dann ohne Annahme von Gründen ja oder nein in einer guten Atmosphäre des Vertrauens. Kann das auch der Fall sein?
In jedem Fall kann das auch der Fall sein und es ist super, dass Sie Pater Anselm Grün gerade nennen, denn er ist tatsächlich der Erste, dem ich eine Widmung in mein Buch geschrieben habe. Wir waren zusammen in Frankfurt auf der Buchmesse, als wir jeweils ein Buch vorgestellt haben, er sein neuestes Werk und ich meinen Manager aus Nazareth und sind ins Gespräch gekommen. Sein Zugang ist anders als meiner, aber mit Sicherheit sind die gut ergänzend. Ich habe Jesus als Kompass gewählt für bestimmte gesellschaftliche und unternehmerische Herausforderungen und unter anderem das Thema Diskussion oder auch Diskurs führen nimmt bei mir einen großen Raum ein, ähnlich wie bei Pater Anselm Grün und ich glaube, dass Sie aus beiden Werken etwas ziehen können. Worum es ja heute geht, das Thema Selbstführung bedeutet, ich habe erstmal nicht nur die Chance, etwas für mich zu tun, sondern ich habe tatsächlich auch das Recht, das zu machen. Also jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht, ist für mich schon ein Manager seines Lebens oder eine Managerin.
Ja, danke schön für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Und wir hören die nächste Hörerin ebenfalls anonym aus dem Saarland. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich möchte mich darauf beziehen, dass, also ich habe gehört, dass Sie sagten, dass wenn man die geht um die Politik, wenn Werbung gemacht wird für Politik mit den ganzen Plakaten, dass da darauf geachtet wird, wie jemand wirkt, aussieht. Und ich merke, dass das mich total traurig macht, weil ich wiederum, wie so oft, mitbekomme, wie oberflächlich wir im großen Teil der Gesellschaft geworden sind, dass wir Politik einen Teil davon abhängig machen, wie jemand aussieht oder was er jetzt kurze Zeit verspricht. Wir haben ja rückwirkend Erfahrungen mit Versprechungen und mit Umsetzungen. Und ich finde, daran dürfte man sich überhaupt nicht mehr orientieren. Also ich persönlich bin so konditioniert, dass ich gar nicht mehr auf Werbeplakate gucke und mir auch so also auch gar nicht mehr diese Plakate angucke. Das habe ich mir irgendwann mal antrainiert, das klappt auch ganz gut. Ich bin einfach traurig.
Ist aber zurzeit nicht einfach. Also egal in welcher Stadt Sie im Saarland leben, Sie werden rundum plakatiert.
Wissen Sie, wie es mir, ich möchte Ihnen jetzt hier nicht erzählen, wie es mir mit dem Ganzen geht, mit dem Wirtschaftswachstum, mit der Digitalisierung, mit allem, mit dem ich mich bombardiert fühle. Das hat ja jetzt nichts mit dem Thema zu tun. Es ist so, dass ich einfach auch mit dem traurig bin, dass zum Beispiel CDU immer noch das Christliche, also dass Politik und Christentum miteinander vermarktet werden. Und ich möchte das getrennt sehen, weil politisch geht es für mich in Richtung Kapitalismus und Wirtschaftswachstum. Und das hat Jesus Christus überhaupt nicht gepredigt. Und da bin ich sehr enttäuscht, weil ich auch eine Zeit lang mal im Altenheim gearbeitet habe und Menschen dann einfach noch die CDU wählen, weil das Christliche davor steht. Und es müsste meiner Meinung nach, dürfte das überhaupt nicht sein. Das war mein Beitrag. Danke.
Ich greife von Ihnen nochmal auf für Herrn Jäger auch eben die Frage, jetzt ist es tatsächlich in unserer Zeit ganz, ganz stark, so wie wirke ich? Und tritt da nicht manchmal, das ist für mich auch die Anfrage unserer Hörerin, tritt da nicht manchmal hinter diesem nach außen wirken, diesem schnellen Eindruck, 4 Sekunden haben Sie gesagt und das zählt für meine Stimme. Ist das nicht eigentlich eine ganz fürchterliche Entwicklung und sollte diese erste Wirkung, wir täuschen uns ja auf den ersten Blick auch so oft. Also wie oft täuscht man sich und denkt, ach, derjenige, der wirkt so und so und dann lernt man ihn näher kennen und dann merkt man, das war der erste Eindruck, beim nächsten ist schon weniger dahinter und andere wirken unscheinbar im ersten Augenblick und man spürt aber, dass da eine Tiefe ist und so, die auf den ersten Eindruck vielleicht oder auf den ersten Blick gar nicht so rüberkommt, der vielleicht linkisch wirkt, aber trotzdem ist eine Tiefe da, die wir auf den ersten Blick gar nicht gesehen haben. Also im Grunde ist dieses, wie wirke ich auf andere, hat Jesus sich das gefragt, wie wirke ich auf die anderen?
Ja, eindeutig hat er gefragt, für wen haltet ihr mich, für wen halten mich die Menschen? Und dann kam die Antwort, für einige für Elia, andere für Johannes den Täufer und so weiter, für einen großen Propheten. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und dann kommt dieses geniale, literarisch unglaublich ansprechende Petrusbekenntnis, du bist der Messias. Also diese Frage hat er gestellt und dann, spannend bei Jesus, okay, aber erzählt es keinem. Also er verbot ihnen darüber zu sprechen, was nicht ganz funktioniert hat. Auch nach den Wundern sind die Menschen beseelt, begeistert rausgegangen. Ihre Frage, Frau Fröhlich, umfasst ja noch etwas. Und zwar, warum sind wir denn so fixiert auf Äußerlichkeiten? Das hat unterschiedliche Gründe. Einer liegt in unserer ganz alten Vergangenheit. Wenn wir auf Menschen achten und jetzt gerade in Corona-Zeiten mit Masken bedeckt, versuchen wir im Schnellsteindruck festzustellen, also intuitiv, auch wieder reflexartig, ist diese Person uns gut gesonnen? Kommen körpersprachliche Signale, die wir sympathisch, angenehm finden oder nicht? Und mit der mundbedeckten Maske und der Nase können wir es dann meistens nur noch an der Körperhaltung und den Augenbewegungen erkennen, was für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sehr schwierig ist. Also dieser erste Eindruck kann überlebensnotwendig sein, um nicht sich irgendeiner Gefahr auszusetzen beziehungsweise einer Gefahr auszuweichen. Der erste Eindruck, von dem ich gerade spreche, brauchen wir ungefähr 1/10 Sekunde. Wir haben ein festes Bild von unserem Gegenüber nach 2 Minuten. Das ist ein ganz eklatanter Wert, der so viel positiv bewirken kann, weil ich mir die Zeit nehme und bewusst drauf gucke. Jetzt weiß ich in etwa, wer du bist, aber auch, wie Sie sagen, genau ins Gegenteil umschwappen kann. Ich habe eine fertige Meinung, ich habe ein Bild, ich habe diese Person gescannt aber ich bin ihr gar nicht gerecht geworden, weil sie nämlich viele, viele Seiten von sich nicht gezeigt hat. In Deutschland ist es möglich, seit einigen Jahren Bewerbungen zu versenden ohne Bewerbungsfoto. Und die Mehrheit der Personalerinnen und Personaler in den Unternehmen sagen, wir gehen trotzdem nach einem Foto. Also dieses Gefühl von Visualisierung hat absolut zugenommen. Gestern Abend im Triell, weiß ich, in den Untersuchungen anschließend, gingen die ersten Fragen dazu, warum hatte die das an, warum hatte der eine gepunktete Krawatte? Also wirklich Äußerlichkeiten, die politische Botschaft überhaupt nicht mehr treffen.
Das berührt dann ja den Teil, den wir in der kommenden Sendung näher betrachten, wahrscheinlich eben die Wertigkeit. Nämlich, ich vermute, dass jeder jemanden auch anders sieht. Also wenn jetzt jemand darauf fixiert ist, der Wert ist, jemand muss ein hübsches Gesicht haben, dann wird er auf ein hübsches Gesicht anspringen. Wenn ich darauf sehe, wirkt jemand gütig auf mich, dann werde ich auf Mutter Teresa anspringen und sagen, die finde ich anziehend. Also die persönlichen Werte, seine eigenen Kriterien spielen dann ordentlich eine Rolle auf das, wie dir jemand das auf den ersten Eindruck auch wirkt.
Definitiv. Und genau diese ersten Eindrücke mit Leben zu füllen, heißt, dass ich mein Leben erstmal sortiere. Also worum geht es mir und dann, wie kann ich die unterschiedlichen Herausforderungen in die richtige Bahn bringen? Das kann sein, dass ich mich darum kümmere, wie sehe ich aus, wie wirke ich in der Körpersprache. Es kann aber auch darum gehen, dass ich meine Botschaften zum Beispiel an die Familie, was wir eben gehört haben, um eine Familienkonferenz zusammenzubekommen, einmal anders transportiere. Nicht so, ihr müsst jetzt zusammenkommen, wir müssen reden, sondern ich lade dazu ein, dass wir das tun. Ich möchte gerne mit euch einen neuen Weg gehen. Und dazu brauchen wir, das Stichwort kam vorhin, ich glaube, das brennt auch ganz vielen Menschen, auch Hörerinnen und Hörern unter den Nägeln, wir brauchen dafür Zeit. Und diese Zeit, die scheint so wegzurennen. Jetzt ist am Sonntag, also heute in einer Woche, wenn wir uns dann treffen, wäre die Wahl schon durch. Dann wüssten wir Näheres über Koalitionsfähigkeiten und wer wird die neue Kanzlerin oder der neue Kanzler. Die Zeit rennt aber nicht. Sie ist immer im selben Tempo und da können wir mitarbeiten.
Gucken wir nochmal auf das Thema innerer Schweinehund, denn wie so oft wissen wir eigentlich, worauf es ankommt. Wir rennen vielleicht. Ist ja verrückt eigentlich, wenn jemand gestresst ist, ist es so schwer, sich Zeit zu nehmen. Es scheint einfacher zu sein, weiter zu rennen.
Interessanterweise machen das auch viele Menschen. Sie haben eben das Bild vom Dschungel beschrieben, dann habe ich einen leergetretenen Pfad und kann daher und laufe aber immer wieder einen großen Umweg, weil ich mich gar nicht orientieren konnte, wie komme ich besser zum Ziel. Es gibt ein großes Vorbild dafür, weit, weit näher an unserer Zeit als Jesus, und zwar Herr Eisenhower. Eisenhower war General und Hauptkommandant während der Zeit des Zweiten Weltkriegs für die britischen und die amerikanischen Truppen unter anderem zuständig und hinterher Präsident der Vereinigten Staaten. Und auf ihn zurück geht das sogenannte Eisenhower-Prinzip. Das ist eine Quadratur. Es gibt vier Bereiche, wie er es geschafft hat mit seiner strategischen Ausbildung und seinem Führungsanspruch für viele, viele Menschen, ein System lebensecht zu machen. Und diese vier Bereiche heißen, es gibt Aufgaben, die sind super dringend, aber die sind nicht wichtig. Das heißt, die muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Das kann auch jemand anderes machen, den ich instruiere. Da kommt das Stichwort Delegieren zu. Eine Führungskraft, die meint, dass sie selber alles schafft, kann sofort aufhören zu agieren. Also sich selbst zu führen, heißt eben auch abgeben zu können. Frau Münch muss diese Konferenz nicht selber ins Leben rufen. Sie kann zum Beispiel ihrer Tochter sagen, wir freuen uns, wenn wir nächste Woche zu dir kommen können und sprechen darüber, was in der Familie passiert. Also ich teile Verantwortung. Der zweite Punkt, den wir haben, ist, es gibt Aufgaben, die sind super dringend und super wichtig. Die verlangen nach dem sogenannten Chefhandeln. Also das muss ich alleine machen. Die haben hohe Priorität. Dann gibt's aber auch die, ja, die sind wichtig, aber jetzt nicht dringend. Da könnte ich vielleicht noch sagen, die mache ich später, also ich terminiere. Und Eisenhower war der Erste, der gesagt hat, es gibt Herausforderungen am Tag. Es gibt Zeitfresser, die sind weder wichtig noch dringend, die tue ich weg. Dafür steht das Bild des Papierkorbs. Also es gibt bestimmte Dinge, da rede ich gar nicht drüber, die sind für mich nicht mehr relevant. So wie das einige Menschen, ich sehe das immer an den Briefkästen, haben keine Werbung. Ich kann mir diese Werbung anschauen und überprüfen, wo gehe ich einkaufen. Für manche ist das inspirierend oder eine gute Wochenendlektüre. Andere sagen, das brauche ich nicht. Und diese Entscheidung zu treffen, also was muss ich wirklich tun und was hat für mich welche Priorität, ist ein neuer Denkhorizont für die meisten. Und jemand, der sich selber führt, braucht so etwas. Ich schlage vor, ganz aus der Praxis, ganz als Coach, wenn Sie so etwas machen, machen Sie es schriftlich. Machen Sie sich wirklich einen freien Tisch und schreiben auf, welche Punkte stehen an, so wie beim Kofferpacken, bei einer komplizierten Einkaufsliste, wie bei einem Stundenplan für Kinder. Das ist die persönliche Agenda. Und wenn ich die habe, dann kenne ich ja auch meinen Weg, den ich gehen will. Dann muss ich nicht rennen, sondern kann ab und zu auch abkürzen, stehen bleiben, innehalten, je nachdem, was sich gerade so anzeigt.
Ich habe auch mal den Tipp gehört. Es gibt ja so Punkte, viele haben das, so Punkte, die ihnen wirklich richtig schwer fallen. Bei manchen ist es das Aufräumen, beim nächsten ist es irgendwie die Verwaltung, die Banken kontrollieren oder was auch immer. Also viele haben da solche Punkte, wo man sich einfach nur sehr schwer ranmacht und dann ist immer was anderes wichtiger und dann sagt man sich morgen und was passiert dann nie. Ich habe da auch mal den Tipp gehört, sich einfach eine feste Zeit am Tag zu nehmen, also nicht nach dem Ergebnis zu arbeiten, also nicht zu sagen, heute kriege ich das und das hin, also heute kriege ich, keine Ahnung, das Wohnzimmer picobello aufgeräumt oder das Haus oder was auch immer, was man sich da vornehmen möchte, sondern dass man sich einfach täglich sagt, was ist mir grundsätzlich wichtig? Und ich nehme mir am Tag, keine Ahnung, 15 Minuten oder eine halbe Stunde Zeit, die dem nur gewidmet ist. Egal, wie viel ich an dem Tag genau dann schaffe. Und das fällt dann oft leichter, als wenn man genau das, was einem ja so schwer fällt, vor der Nase hat und sagt, das muss ich jetzt alles hinkriegen, da zieht sich schon alles zu, sondern sich sagt, nee, das ist einfach eine Zeit und die ist dem gewidmet und ich gehorche dem einfach mal. Also mir hat auch mal jemand gesagt, wie will ich Gott gehorchen, wenn ich noch nicht mal mir selber gehorchen kann? Ja. Also wenn ich mir was vornehme, was ich nie halte. Und dass man dann sagt, da stellt man sich den Wecker und diese Zeit ist dem gewidmet. Und wenn ich da nur 2 Millimeter von geschafft habe, aber die Zeit ist dafür da und dann ist es auch gut so.
Und diese Zeit brauche ich nicht zufällig zu wählen, sondern dafür gibt es ein eigenes System, sozusagen eine innere Uhr. Es gibt die ABC-Methode, wo man angelehnt an das von Eisenhower, was ich gerade ausgeführt hat, sagt, es gibt bestimmte wichtige Jobs, die zu erledigen sind, Tagwerk oder Wochenwerk, die kriegen die Kategorie A, die weniger wichtigen B und C sind die Dinge, die irgendwann passieren müssen. Häufig machen Menschen Folgendes, sie beginnen mit den C-Aktivitäten, weil die schneller von der Hand gehen, weil sie nicht so viel Aufmerksamkeit brauchen. Ich kann das so nebenbei machen. Haben den ganzen Tag gearbeitet, aber die A-Punkte sind liegen geblieben. Und deshalb empfehle ich zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen, dass wir auf unseren eigenen Biorhythmus schauen. Ich erlebe das bei mir bezogen auf das Joggen. Ich gehe gerne laufen, also nicht weit, aber so altersangemessen und kann das am besten morgens früh vor dem Frühstück oder abends. Wenn ich jetzt mittags laufen gehe, bin ich weniger motiviert und weniger energievoll, egal was ich vorher esse oder trinke oder mir mental sage. Das bedeutet, wenn ich weiß, ich habe morgens meine goldene Stunde, dann würde ich morgens auch mit diesen 15, 20 oder 30 Minuten A-Aufgaben beginnen. Also die echten dicken Bretter bohren. Danach eine Pause, einen Rückzug, vielleicht einen kleinen Ölberg oder einen See Genezareth und gehe dann an die anderen Aufgaben. Aber die ich nicht erledigt habe, und das ist jetzt wichtig, damit man sich nicht selbst hinters Licht führt oder selbst veräppelt, die schreibe ich mir auf. Die sind da, die sind eine Agenda, die ich mir zum Beispiel mit einem Post-it irgendwo hinsetze, um zu sagen, das steht noch an, aber nicht belastend, sondern ich weiß, das kann ich morgen machen, in der Zeit, die ist dafür vorgesehen. Viele der aktuellen Politikerinnen und Politiker sind ja rund um die Uhr on Tour. Und bei Frau Merkel wissen wir, die hat häufig nicht länger als 3-4 Stunden in der Nacht geschlafen, aufgrund der vielen Termine und aufgrund der Selbstdisziplin, die sie hatte. Trotzdem hat sie sich zwischendrin immer wieder Auszeiten genommen. Und alle erfolgreichen Manager, die ich kenne, machen das. Die haben das auch im Terminplan. Da steht, bei aller Lust zu arbeiten, bei allem Enthusiasmus, jetzt ist freie Zeit. Und in der freien Zeit bin ich dann auch nicht erreichbar, nicht mal für eine A-Aufgabe. Die darf natürlich nicht 24 Stunden einnehmen, außer während der Urlaubszeit, sonst wird es ein bisschen krass. Also das heißt zusammengefasst, sich Zeit zu nehmen für Herausforderungen und für sich selber und für Reflexion. In dieser Dreiheit, in diesem Dreiklang können wir uns erfolgreich selber führen.
Also das erste ist, wir brauchen die Zeit, uns zu reflektieren. Das ist sozusagen eine A-Aufgabe, Dann geht es darum, eine Struktur zu schaffen, die zu einem selber passt. Also Sie sagen, der eigene Biorhythmus ist Thema. Also man muss schauen, wie tick ich und wie kann ich etwas realistisch unterbringen. Und dann auch immer wieder sich von anderen spiegeln lassen, selber reflektieren und sich von anderen spiegeln lassen, wie läuft's denn, geht es gut, und bereit zu sein, auch auf die Kritik, die Anregungen von anderen zu hören.
Und dabei gilt es eben auch, wenn es mal nicht läuft, wie Sie angedeutet haben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Jesus ist in seiner Heimat Nazareth nicht gut angekommen. Es gibt dieses Wort, der Prophet im eigenen Dorf oder im eigenen Heimatdorf, der hat nicht viel zu bieten, der zählt nicht viel. Und bei ihm war es schlimmer. Wenn Sie das nachlesen in den Evangelien, die Menge war so erbost über ihn, weil er dann auch noch gesagt hat, ich bin der, aus der gerade, auf den ihr wartet. Und sie haben gesagt, kann doch nicht sein, wir kennen dich doch, du bist doch der Sohn von dem Zimmermann, das ist doch alles Quatsch. Und sie wollten ihn die Klippen runterstürzen. Sie wollten ihn vernichten. Und es ist nicht geschehen, Gott sei Dank. Und Jesu Reaktion ist jetzt, er sagt seinen Jüngern, wir gehen woanders hin. Ich muss hier raus. Also ich gehe in die benachbarten Dörfer nach Qana rum und so weiter, um dort zu lehren und zu wirken. Und es gibt daher diesen Satz tatsächlich, den Kommentar, könnte man sagen, der Evangelisten. Und er konnte keine Wunder wirken in Nazareth, nur einige Kranke heilen. Also so eine Enttäuschung, dass mal eine Familienkonferenz nicht funktioniert, dass ich meine A-Aufgaben nicht hinbekommen habe, heißt nicht, dass ich ein Versager, ein Loser bin oder jetzt ein schlechter Mensch, sondern bedeutet eher, halt, stopp, ich gucke nochmal in den Kompass, ich orientiere mich nochmal neu, wo ist die Sonne, wo sind die Sterne, wo geht mein Weg lang?
Das heißt, auf der einen Seite zeigt Jesus, er fragt die Jünger, für wen halten die Menschen mich, für wen haltet ihr mich? Also er versucht vielleicht auch mehr zu, nicht so zu gucken, wie wirke ich, sondern wo stehen die anderen, was ist von mir angekommen bei den anderen? Aber er richtet sich jetzt auch nicht, wenn er nicht gut ankommt, danach und sagt, okay, ich muss mein Programm umstellen, das kommt einfach nicht an.
Und diese Zielstrebigkeit, das ist keine Verbissenheit oder, wie ich vorhin gesagt habe, sowas Selbstverliebtes, sondern das ist Klarheit und Transparenz, die ich auf politischer Ebene erwarte, die ich von Mama und Papa erwarte im Umgang mit ihren Kindern. Wenn ich keine Konstante mehr habe, sondern so ein bisschen das Fähnchen im Winde bin, was wir auch in politischen Gefilden häufig erleben.
Auch in der Kirche.
Auch in der Kirche. Dann ist das für mich nicht wählbar, weil ich ja gar keine Wahl habe. Ich weiß nicht, was kommt dabei raus. Ich brauche also jemanden, der nicht stur ist, flexibel genug, aber klar in den Konstanten. Und das war Jesus. Und das wollte er, da haben Sie vollkommen recht, erfahren durch diese Frage. Was halten die Leute von mir? Wen glauben Sie vor sich zu haben, wer ich bin? Nicht, sehe ich gut genug aus? Bin ich toll gekämmt oder passt mein Lippenstift? Darum ging es gar nicht.
Ja, da muss ich meine Botschaft ein bisschen anpassen, damit die anderen noch anfangen, mir nachlaufen. Er lässt ja die Menschen auch gehen.
Ja.
Viele verließen ihn, heißt es, als er eine Botschaft rüberbrachte, die für andere, die schwierig war. Die sagten, es ist unerträglich, was er sagt. Und dennoch ist er den Weg weitergegangen. Also da braucht es die Unterscheidung der Geister. Was ist der Weg, wohin ich gerufen bin? Wir hören immer wieder die Beziehung zu Gott, die Jesus uns vorgelebt hat, zum Vater, einfach das ständige Gebet, um die Richtung nicht zu verlieren. Und dann, genau.
Wenn wir Werte haben und aus diesen Werten ableitend unseren Weg formulieren und den dann auch wirklich gut vermessen. Also wir bräuchten so etwas wie eine eigene Wegbeschreibung, eine eigene Route, ein eigenes Lebensnavi. Wenn wir das haben, dann kann man, finde ich, seinen Weg gut gehen, trotz aller Anfechtung von außen und von innen. Und wie Sie richtig gesagt haben, das ist unser christlicher Bonus, das ist unser Liebeszins. Wir können im Gebet für diesen Weg beten und eben auch dankbar sein dafür, wenn wir diesen Weg gut finden.
Vielen Dank, Herr Jäger, für diese Sendung von Jesus lernen, wie man Menschen führt. Das war der erste Teil. Wir hören dann im Oktober, ich schaue gerade nochmal nach, es ist der 25., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 25. Oktober geht es dann im zweiten Teil weiter mit dem Thema, wie wir Menschen führen können, also von Jesus lernen, wie man Menschen führt. 25. Oktober, Wertschätzung und Klarheit ist da das Thema. Da geht es also auch um die Werte, aber auch um die Wertschätzung des anderen. Auch da ist Jesus uns Vorbild. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten. Diese Sendung gibt es zum Nachhören im Internet unter www.horeb.org, im Podcast von Radio Horeb. Da finden Sie dann auf dem Infofeld neben der Sendung Info im Programm von Radio Horeb die Angaben zum Buch, ganz kurz im Bonifatius Verlag erschienen. Der Manager aus Nazareth ist der Titel des Buches zu dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Jäger, dass Sie heute mit dabei waren. Morgen geht es dann in der Naturheilpraxis um die menschliche Matrix, wo Krankheit entsteht und Heilung beginnt. Also auch ein topaktuelles Thema mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Da begrüßt Sie dann wieder herzlich Sabine Böhle an meiner Stelle. Ich verabschiede mich. Gabi Fröhlich ist mein Name. Und Ihnen, Herr Jäger, auch weiterhin alles Gute für Ihr Wirken jetzt in dieser spannenden letzten Woche vor der Wahl.
Vielen Dank für Sie auch. Alles Gute. Eine gute Woche für uns alle.